Das letzte Mal, als wir diese gemütliche Podcast-Runde zum Thema 50 Jahre Apple verlassen haben, erzählte Georg Albrecht gerade, wie er kurz davor war, von Intel zu Apple zu wechseln. Das war ein besonderer Wechsel, weil diese beiden Computerwelten ja fast schon wie Religionen einander gegenüberstanden. Wer Apple nutzte, der war eher nicht so gut auf Intel zu sprechen. Wer normale MS-DOS-Computer nutzte und damit in der Intel-Welt war, hatte eher weniger freundliche Gefühle gegenüber Apple. Komisch? Ja, aber war halt so damals. Und nun wechselt Georg als Pressechef von der einen zur anderen Welt. Ohne Raumanzug betrat er also die neue Welt. Und um sich vorzubereiten, er hatte praktisch nur einen Tag Pause, ging er am Tag, bevor er sein neues Büro betrat, ins Kino und guckte Toy Story, der erste Film von Pixar. Und dann musste er sich der Apple-Community stellen.
Du bist von Intel gekommen, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, vom Klassenfeind. Wie hat dich denn die Mac-Community empfangen und wie hat dich die PC-Community verabschiedet? Haben die gesagt, du bist eh bald wieder da?
Naja, manche aus der PC-Community oder manche Journalisten haben sich etwas gewundert, denn sie meinten, ja, ob das wirklich so sinnvoll ist, ist ja doch ein bisschen wackelig das Unternehmen, weiß man nicht so, wie es wirklich weitergeht, auch wenn sie jetzt den iMac haben. Und die Mac-Community hat gemeint, interessant, wer jetzt da kommt. Und es gab dann ein Abendessen, wird organisiert und dass ich mal einfach mal alle Journalisten aus der Mac-Community kennenlerne und dann... Ja, waren skeptisch, würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen mal schauen, wie ist denn der so?
Und ja, komm, lass raus, sie haben schon gefremdelt mit dir, oder?
Am Anfang haben sie dann schon bei dem Abendessen gefremdelt, es hat sich nämlich keiner mir gegenüber gesetzt und da dachte ich mir, das wird ja spannend und dann kam...
Für einen Pressechef schlecht.
Dann kam der Altmeister Volker Ribatsch, damals eben Chefredakteur der Mac-Up, der ältesten Mac-Zeitschrift Europas, hat sich mir gegenübergesetzt und gesagt, Georg, es ist sehr gut, dass du bei uns bist. Wir brauchen so jemand wie dich in unserer Community. Und dann war das Eis gebrochen. Dann war das Eis gebrochen und ich habe mich mit vielen, vielen sehr, sehr gut verstanden. Es sind viele Freundschaften auch entstanden und dann ging wirklich eine tolle Reise los. Ja, es war gut. Aber klar, am Anfang etwas gefremdelt, man weiß ja nicht so, wie der so drauf ist und aber es wurde gut.
Jetzt muss man ja sagen, als du hingekommen bist, 2 Jahre vorher, hatte Apple in der ganz dunklen Phase fast, ich glaube, mehr als die Hälfte oder fast die Hälfte des Personals entlassen. Aha. 2 Jahre später gehst du dorthin, als vorher waren sie, glaube ich, 13.000, 14.000.
18,
deine
18,
Mitarbeiternummer?
18.000. Meine Mitarbeiternummer war 7.591, weiß ich heute noch. Ja.
Okay, und du hattest trotzdem keine Angst, dass du gerade auf ein völlig totes Pferd springst?
Nee, gar nicht. Also es war einfach spannend auch, weil ich sozusagen dann dort der Pressesprecher, der Pressechef wurde. Und das war für mich sozusagen beruflich ein Aufstieg. Und es war eben auch einfach was Neues, was kam und was spannend, dass es gleich so spannend wurde und so interessant, das hätte ich nicht gedacht. Niemals gedacht, ja.
Und, dein erstes Produkt, was du eingeführt hast, war was für eins?
Das waren eigentlich im Mai waren das neue Powerbooks, aber dann wirklich spannend war Launch der 2 iBooks in New York im John Jacob Javits Center. Steve Jobs kam auf die Bühne, aber es war nicht Steve Jobs, es war Noah Weil aus Emergency Room.
Weil die einen Film gemacht hatten.
Die hatten einen Film gemacht über Steve Jobs und Apple was not so amused. Und Steve hat aber dann gesagt, nee, den schicke ich jetzt mal auf die Bühne. Und ich sitze da, umgeben von lauter Journalisten und applaudiere. Und die zischten alle und sagten, Georg, das ist doch nicht Steve, das ist Noah Wyle, das geht doch nicht. Und es war köstlich. Und ja, damals kam WLAN auf, gab es natürlich schon, aber in dem Consumer-Produkt wurde dramatisch vorgeführt. Mhm. Phil Schiller, Produktchef, sprang von einem 7-Meter-Brett runter auf ein Kissen und auch in diesem Sprung ging das WLAN. Und damit jeder das Gerät in dem großen Saal, jeder von den tausenden Zuschauern das Gerät sofort berühren kann, zauberten plötzlich viele Zuschauer unter ihrem Sitz ein iBook hervor. Das waren Apple-Mitarbeiter, die alle verteilt waren im Raum und jeder konnte dann sofort das in die Hand nehmen, damit spielen. Das war perfekt inszeniert. Und New York war zugepflastert mit I love Apple Plakaten überall, also eine sensationelle Regie. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, wie man ein Produkt sozusagen wirklich gut launcht. Die Idee war ja, man steht auf der Bühne, man zeigt das Produkt zum ersten Mal und es ist sozusagen, die wichtigsten Medien aus den verschiedensten Ländern sitzen vor einem und schreiben dann darüber, nicht nur sofort, sondern am nächsten Tag, die Wochen, die Monate. Und es war unglaublich, unglaublich inszeniert und das war ein toller Start im Juli 1999, ja.
Übers WLAN wird noch zu reden sein, aber eine Sache interessiert mich dann schon noch. Also so sehr diese Inszenierung toll war und dass die dann so Geräte da plötzlich mitten im Publikum hatten und so, du hast auch erlebt, dass das Thema Massenmarkt, da wollte Apple wollte ja mehr verkaufen mit dem iMac zum Beispiel, dass das noch nicht so super aufgestellt war. Da gibt es einen Mediamarkt in Landshut, ne?
Ja, an den du dich erinnerst. Das war der Mediamarkt, wo Apple einen iMac hatte, 1999. Und Apple wollte wieder im Retail Fuß fassen. Und plötzlich kam dann die Meldung, ein Kunde hat den Mac gekauft. Jetzt ist kein iMac mehr im Mediamarkt. Also köstlich. Da habe ich mir gedacht, okay, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da ist noch Luft nach oben. Mhm. Aber es war natürlich unvergessen. Ja. Kunde kauft das Produkt. Hilfe. Ja.
Weil ich es anfangs nicht erwähnt hatte, vielleicht habt ihr ja zwischendrin schon sein amüsiertes Glucksen an der einen oder anderen Stelle gehört. Diese Sendung habe ich nicht alleine mit Georg Albrecht gemacht. Übrigens, das ganze Gespräch könnt ihr euch ja auf unserem YouTube-Kanal auch als Video ansehen. Und da gibt es auch ein paar Bilder zu sehen. Zurück zu unserem weiteren Teilnehmer am Talk. Das war mein Mit-Digisaurier Hannes Rügheimer, der gerade in der Zeit, in der Georg zu Apple kam, das begann 1999 und endete 2012, dann insgesamt viel mehr mit Apple zu tun hatte als ich. Und auch von uns beiden eher dann der Apple-Fan wurde. Bei mir war das Verhältnis ja mittlerweile etwas abgekühlt, wie ihr in der ersten Folge dieses Podcasts hören konntet. Und darum war es nun an der Zeit, Hannes mal mit seinem Wissen zu Wort kommen zu lassen.
Ja, wie gesagt, ich hatte ja persönlich mit den Dingen nicht so viel am Hut. Hannes, diese WLAN-Sache, war dir das, also es gibt ja zwei Sachen, die Apple richtig gepusht hat. Das war das WLAN und das war der USB-Stick. Ja. Ne? USB, war dir das noch auf dem Radar?
USB im iMac, genau. Also beim WLAN muss ich zugeben, ich habe ja heute ständig damit zu tun, das ist ja eine meiner Zuständigkeiten bei Connect, hatte ich nicht mehr präsent, dass es tatsächlich Apple war, die das so stark in den Massenmarkt reingebracht haben. Ich erinnere mich dran, ich hatte auch diese erste Airport-Basisstation und es war auch ein iBook, wo es dann zuerst drinnen war. Hatte ich vorher nicht mehr präsent, jetzt im Rahmen unserer Vorbereitung wurde es mir dann wieder klar. USB, ganz klar, also da war Apple wirklich weit, weit vorne irgendwie und heute noch, also ich war jetzt ja gerade auf der auf dem Mobile World Congress, wo es auch mit dem USB Implementers Forum immer ein Pressegespräch gibt, die feiern jetzt gerade 30 Jahre Jubiläum und dann haben dann auch halt so Präsentationen dabei, wo sie zeigen, wie die Welt vorher war und man muss sich wirklich mal dran erinnern, es gab eine Tastaturbuchse, es gab eine Mausbuchse, es gab einen seriellen Port am PC, es gab einen parallelen Port am PC. Und die gab es dann auch, also zumindest den seriellen gab es dann auch nochmal mit 9 Pin und mit 25 Pin und. Und das alles hat der USB ja dann vereinheitlicht. Das hat ein bisschen gebraucht. Dass ausgerechnet Apple diejenigen waren, die das so stark in den Massenmarkt gedruckt hat, das hat auch Intel, glaube ich, ein Stück weit gewundert, weil Intel war ja eigentlich eine treibende Kraft hinter dieser Entwicklung.
Ja, Intel war die treibende Kraft. Ich habe das gut mitgekriegt. Ich war bei den Intel-Labors in Portland Und da war der Intel-Manager Gary Pforzheimer und er sagte mir, Georg, hier ist der weltweit erste USB-Anschluss und Stick. Und der wird mal die Welt verändern. Mhm. Ich weiß, wir predigen der PC-Industrie, sie sollen das endlich einbauen. Sie tun es nicht, aber irgendwann, Georg, irgendwann. Und dann kam der iMac. Es hieß, oh, keine Floppy-Disk mehr. Also was kriege ich da drauf? 1,5 MB, also nichts. Aber Apple war radikal, wie in vielen dann auch, und hat es eingeführt. Und Andy Grove wurde einmal gefragt, als CEO von Intel, was so der ideale Internet-PC ist. Hat er gesagt, ja, er muss es sagen, es ist der iMac. Und Harry Pforzheimer wurde dann doch auch sehr glücklich, weil dann er den Siegeszug des USB auch noch miterleben durfte. Also das war gut. Ja. Und WLAN natürlich war auch wieder Intel im Spiel. Intel hat dann eine Kampagne gemacht, die hieß in Deutschland Kabel ab, hat da irrsinnig viel Geld reingesteckt und hat es dann noch dramatischer gepusht natürlich. Also da war Intel auch natürlich stark beteiligt, muss man sagen, ja.
Also letztendlich muss er sagen, hat Steve Jobs es immer fertig gebracht, irgendwen zu verärgern und damit idealerweise was Besseres zu ermöglichen. Das ist ja nicht das einzige Mal, dass das passiert ist irgendwie.
Das Bessere ist der Feind des Guten, kann man nur sagen. Ja,
ja, aber das war halt weder für die Händler immer so klar, auch für die Nutzer manchmal nicht und auch für die Entwickler manchmal nicht, weil wir wissen ja auch, dass Steve Jobs schon einige Entwickler verschlissen hat. Bevor wir jetzt gleich zu Block 5 kommen, das sind dann sozusagen die Revolutionsjahre, iPod, iTunes, iPhone und so, habe ich noch einen Punkt. Ich habe gerüchteweise gehört, dass du oder deine Familie eines der ersten Internetcafés mit WLAN-Zugang in Deutschland gemacht habt. Stimmt das?
Ja, wir hatten natürlich die AirPod-Station und haben sozusagen WLAN genutzt und meine Kinder haben dann vor der Haustür Kuchen und Saft verkauft und besonders war natürlich, dass wir auch WLAN angeboten haben den Kunden und ich glaube, das war wahrscheinlich eines der ersten Cafés mit WLAN, ja.
Freies WLAN für jeden oder war das nur für die Kinder? Nee, die Kunden durften da richtig rein.
Freies WLAN für jeden, ja. Freies WLAN für jeden, ja, genau.
Ja. Mit was im Anschluss im Hintergrund?
Gab ja noch nicht so viele, die es empfangen konnten.
Aber was für ein Anschluss war da im Hintergrund? ISDN, wovon reden wir da eigentlich?
Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich einfach nicht mehr.
Bei Breitband?
Gute Frage. Oder ein ganz frühes
DSL, ja,
zu der Zeit, vielleicht so 768 oder
sowas. Ja. Sowas Kleines, wo man heute drüber müde lächelt. Ja, irgendwie. Ja. Aber wir kommen jetzt zu Block 5 und Hannes hat da, glaube ich, eine Frage an dich, aber ich möchte etwas zeigen, nämlich es gibt Bilder. Können jetzt Gegner verwendet werden. Der junge Hannes und der junge Georg.
Das waren unsere Zeiten, genau. Unsere gemeinsamen.
Das müsste dann ja schon gewesen sein, so 2001, Hannes, ne?
So um den Dreh würde ich es taxieren, genau, ja. Also da sind wir in irgendeinem Journalistenarbeitsraum, es ist, glaube ich, nicht die Cebit, weil da sahen die Räume anders aus.
Kann auch sein, ja, ja. Herrlich.
Wie schon gesagt, in der Sendung seht ihr auch die Bilder. Hier im Podcast kann ich ein paar auch als Grafiken hinterlegen. Aber das ganze Erlebnis, wie die beiden ihre eigenen Bilder, die ja nun auch schon etwas historisch sind, sehen, gibt es in der Sendung.
Ist es da hinten der Frank Oliver eigentlich, sag mal? Ganz in der Ecke? Nee,
dann
kannst du auch
so. Das ist ein anderer Hannes. Kollege, ja. Aber Frank Oliver weiß ich auch nicht.
Ihr wart ja immer
glücklicherweise zwei Reihen hinter
Frank Oliver. Genau, Frank Oliver, muss man kurz dazu sagen, heute für euch eine super Adresse, wenn ihr euch rund um Home Automation und Heimvernetzung, Smart Homes kümmern wollt. Da hat er einen eigenen Blog, wo er ganz viele Sachen testet und erzählt, wirklich sehr gut und sehr empfehlenswert.
Eigentlich Mr. Matter in Deutschland, ja.
Genau, aber jetzt Hannes.
Frank Oliver Grün, ja. Ja, also weil wir es halt jetzt so allmählich auch vom iPod haben irgendwie. Ich wollte den Georg mal fragen, ging uns ja beiden so, dass wir irgendwie die Entwicklung so erlebt haben. Ich war auch, glaube ich, bei der ersten Präsentation vom iPod in München zumindest dabei. Aha. Und das war nicht Steve, es war ein Produktmanager, der ihn, glaube ich, vorgeführt hatte.
Ja, irgendwie. Es war in einem Club, wie man heutzutage sagt, im Nektar, in der Fraunhofer Straße.
Ah, das hattest du organisiert. Ja,
Logo, wir hatten mit der Agentur natürlich, die war sehr, sehr gut. Wir hatten eingeladen zu Apple Music, mehr nicht. Und es kamen.
Und also Christian hat ja schon gesagt, irgendwie, er hat das alles nicht so ganz ernst genommen,
Ja.
weil es gab ja schon MP3-Player. Ich habe es ein bisschen besser verstanden, weil ich hatte diese MP3-Player als Journalist zum Teil dann auch auf dem Tisch und die waren alle so dermaßen fies zu
Ja,
bedienen mit
furchtbar,
irgendwelchen
furchtbar.
eigenen
Man sah.
Tools, die du erstmal
Ja.
irgendwie installieren musstest und konvertieren und ich weiß nicht, was noch alles. Es war halt das Gegenteil von benutzerfreundlich.
Absolut.
Aber wann wurde dir klar, dass da jetzt was wirklich richtig Großes entsteht? Also, dass Apple mal so im großen Umarmungsschritt die Musikindustrie umkrempelt.
Also eigentlich schon mit dem Launch des iPods, weil die anderen Musikplayer, die hatten entweder kein Display oder ein winziges und deswegen war ganz klar, ich habe mit einem der Designer, ich habe eigentlich mit dem verantwortlichen Designer gesprochen für den iPod, der Projektmanager war. Er hat gesagt, das war eigentlich vollkommen klar, großes Display. Ich muss es leicht bedienen können, ich muss durch 1000 Songs schnell flippen können, meinen Song finden. Dann mache ich das mit dem Daumen und dann war ich klar, wie er aussieht. Und dann wurde es gelauncht. Aber sozusagen dann der wirkliche Funke kam dann eigentlich mit dem Launch des iTunes Stores 2003. Und 2004 kam der iTunes Store für Deutschland, England und Frankreich, wurde in London vorgestellt. Da war Alicia Keys hat erst gespielt und dann bekam ich irrsinnig viele Anfragen von Journalisten, die es alle testen wollten, den iTunes Store. Also ich kam gar nicht mehr. Damals konnte man schon auch am ersten Launchtag sofort, war er funktionsfähig, man konnte Gutscheine verschicken. Ich habe 10, 20 Euro Gutscheine verschickt an Journalisten per Mail. Ich war, ständig ging das Telefon, außer wie als ich dann von London zurückflog nach Köln, war da eine Messe war. Ich ging aus dem Flieger raus, das Telefon klingelte wieder weiter. Es war unglaublich und wir hatten es damals auch schon ins Heute-Journal geschafft. Obwohl an dem Abend auch noch ein Fußballspiel war, die Heute-Journal war auch noch gekürzt, aber diese Meldung musste rein und es war eines der intensivsten Produktlaunches. Für mich dann fiel auch noch mein Handy aus und ich spiele ja Cello und hatte ein Interview mit Klassikradio über den Klassikbereich im iTunes Store und mein Handy war ausgefallen. Dann ging ich ins Hotel, in die Telefonzelle. Da war ein uraltes Telefongerät, wo man noch Münzen reinwarf. Und ich hatte aber viel Geld dabei, kniete aber am Boden, damit sozusagen das Geräusch der fallenden Münze nicht in das Radiointerview zu sehr durchdringt. Und sprach dann aber über das Klassikangebot im iTunes Store. Und also das waren wirklich intensive Zeiten. Und
Da hatten die Kollegen Glück mit deiner Radioerfahrung.
ja.
Darf ich fragen, was für ein Telefon du damals hattest, was ausgefallen war?
Das war ein Nokia, wie so viele, ein Nokia-Knochen.
Ja, genau.
Den Nokia-Knochen, den viele benutzt haben und der gute Dienste leistete, aber da dann ausfiel und es war wirklich intensiv. Aber dann den iTunes Store zu erleben, später auch mit Filmen, TV-Sendungen, Podcasts waren ja dann plötzlich total in. Es war das größte Podcast-Verzeichnis der Welt und da war vollkommen klar, okay, da passiert wirklich Großes, Spannendes und das hat viel Spaß gemacht, ja,
Du hast mir auch
auf jeden
gesagt, du
Fall.
hast einen Moment gebraucht, um zu verstehen, was der mit dem iTunes Store eigentlich will, ne? Weil diese Pressemeldung oder die englische Meldung kam bei dir ja irgendwann mitten in der Nacht an.
Ja, nee, das war dann schon beim nächsten Produkt, das war beim iPhone. Und zwar iPhone Januar 2007 wurde es gelauncht und dann kam der App Store 2008.
Das war der App Store, nicht
Ja,
iTunes
der
Store,
App
App Store.
Store, da war
Ja.
Verleihung Goldener Computer in Hannover und ich kam zurück. Wir hatten zwei Trophäen gewonnen, wie so oft. Und dann kam die Pressemeldung und die war ewig lang und ich habe sie nachts dann um 2 Uhr, halb 3 gelesen. Ich habe sie viermal durchgelesen, um wirklich zu verstehen, was ist der App Store, was kann ich damit? Und habe sie übersetzt, dann ging sie in der Früh gleich raus. Und sozusagen diese Idee, dass ich eigentlich die Kreativität von Tausenden, Hunderttausenden Entwicklern weltweit nutze, die auch finanziell beteilige und sozusagen durch den App Store für nur jeglich erdenkliche Situation im Leben eine App habe, die dann mein Smartphone wahnsinnig wertvoll
Ja.
macht. Genial, genial.
Also ich glaube, dass Das, also es war eine großartige Idee, also so ein Ökosystem, auch wenn ich auch erstmal nicht verstanden habe. Vielleicht kurz noch, weil Hannes vorhin schon angesprochen hat, ich will ja da mit meiner Meinung damals und auch der Fehleinschätzung nicht hinter Berg halten. Ich habe wirklich damals gedacht beim iPod, okay, jetzt hat er einen MP3-Player erfunden, toll, also einen digitalen Player, kann ja jeder, gibt es ja schon. Und nur weil er hübsch ist, ist ja noch kein Grund, dass es was ganz Besonderes ist. Das war meine erste Fehleinschätzung. Und dann habe ich immer mal wieder nicht mehr wirklich richtig viel zu Apple geguckt, irgendwie, keine Ahnung, das war keine gute Entscheidung von mir. Da war ich einfach, weil ich dachte, da feiert sich einer für herzlich wenig, bei meinem Empfinden. Dann kam das iPhone und da war es zum Beispiel so, das hat mich dann wieder ein bisschen entfremdet von Apple. Da kam dann irgendwann die Diskussion auf, wer darf denn in den iTunes Store rein? Also wie wird es überprüft? Mhm. Und wenn es überprüft wird, gab es auch Diskussionen, dass Apple auch sagt, wir wollen ja nicht, dass da böse Inhalte drin sind. Jetzt war der Begriff böse Inhalte natürlich relativ offen zu behandeln. Das hätte alles möglich sein können. Da ging es halt die Diskussion, glaube ich, ob der Playboy im iTunes Store erscheinen darf, also sprich als App oder ähnliche Zeitschriften oder sonstige Dinge. Mein Punkt war gar nicht so sehr der Playboy. Mein Gedanke war, wenn jetzt jemand damals sagt, was wir zu sehen haben, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Und das war so eine Attitüde, die damals rüberkam, die mich wieder ein Stück weggeholt hat von Apple, weil auch wieder Referenz an früher, 1984, der Werbespot sagte, wir befreien euch, wir geben euch Freiheit. Und das hat dann für mich wieder ein weiterer Wortbruch, für mich persönlich. Nochmal, es war nicht richtig, dass ich dann nicht mehr geguckt habe, was Apple macht. Ich bin dann erst beim iPad wieder eingestiegen, aber es war wirklich das, was mir richtig wehgetan hat, was ich gespürt habe und was ich überhaupt nicht sonderlich toll fand. Übrigens 2001, die Japan-Keynote, Hannes, da habt ihr beide, glaube ich, besondere Erinnerungen dran. Ne? Steve Jobs, nicht nur weil er im Anzug und Krawatte war, als Verbeugung gegenüber dem Publikum in Japan, sondern da waren auch ein paar Sachen, du warst vor Ort, der Georg aber nicht.
Ja, richtig. Also mittlerweile sind wir in der Phase, wo ich dann auch wirklich als Journalist mein Geld verdiente und bei der Motorpresse damals war, wo wir ja irgendwie neben Connect, wo ich heute noch sehr aktiv bin, auch Videoaktiv, Colorfoto hatten. Und damit waren wir und weil ich das Thema betreut hatte, eben insbesondere ich so ein bisschen der personalisierte Digital Hub. Also damals war ja irgendwie die Apple Message auch irgendwie, der Mac sitzt in der Mitte. Und all diese Mediengeräte, Kamera, Musikplayer, Scanner, Videokamera und so weiter sind so im Kreis außenrum angeordnet. Und ja, eben, wie gesagt, dieser Digital Hub, das war ein guter Teil eben medial wir. Und das führte dann dazu, dass auch dank Georg natürlich ich in 2001 vier große Überseereisen unternehmen durfte. Ich war mit Apple in New York, ich war mit Apple in San Francisco, ich war mit Apple in Japan. Das vierte war Paris, das war nicht Übersee, aber auch noch ein cooler Trip irgendwie, weil das halt jeweils die Macworlds oder, es waren glaube ich immer Macworlds, wo die Keynotes damals stattfanden.
Genau, in Paris war es die Apple Expo.
Oder war es die Apple Expo, genau. Mhm. Ja, und das eine war also in Japan, das eine Bemerkenswerte an Japan, wir waren sechs europäische Journalisten, zwei aus Deutschland, zwei aus UK und zwei aus Frankreich. Wir haben uns irre gut angefreundet, ein Teil davon. Carsten Lohmeier war dabei, den kennst du ja auch, Christian. Die Liz Bailey, mit der ich heute auch noch sehr oft im Austausch bin. Also da sind echt Lebensfreundschaften entstanden, weil wir halt auch zu sechs da irgendwie ziemlich exklusiv rumgeführt wurden. Und das andere war aber eben auch, dass Steve so in Verneigung vor dem japanischen Publikum die einzige meines Wissens Keynote in Anzug und mit Hemd und silberner Krawatte gehalten hat.
Genau, silberne Krawatte.
Sehr beeindruckend. Ja, ja. Die Produkte waren es gar nicht so sehr. Das war eine neue iMac Edition mit. Ich kann es, also es hat mich aber geprägt, deshalb weiß ich es heute noch. Es war Flower Power und Blue Dalmatian. Ja. Waren die beiden Designs, die da vorgestellt worden sind und noch ein paar Dienste und Software außenrum. Aber Georg, du warst nicht dabei, weil du, glaube ich, den Presselaunch parallel in Deutschland.
Also genau. Georg 2005 seht ihr jetzt unten im Bild. Das ist Georg 2005. Ja, Georg, erzähl. Der Presselaunch bei Gravis Stores.
Genau, bei Gravis in Berlin im Headquarter dort. Gravis, sehr wichtiger Apple-Händler und sehr sympathisch und mit guten Leuten. Und wir haben die Keynote live übertragen Und wir hatten aber auch die Produkte, die vorgestellt wurden, schon vor Ort und haben die in den Nebenraum aufgebaut. Und als die Keynote aus war, habe ich dann die Tür aufgemacht und die Journalisten gingen in den Nebenraum. Da standen schon alle Produkte. Mhm. Das war natürlich super. Das war natürlich genial, insofern, als die Produkte gleich da waren und man nicht warten musste, sondern man konnte sie gleich ausprobieren, fotografieren, Interviews machen. Mhm. Und klar, es muss alles immer sehr lässig und elegant ausschauen. Und aber dazu brauchst du natürlich auch im Hintergrund eine gewisse Logistik. Deswegen war ich da etwas nervös.
Wo ich sag, du hattest schon Schiss, dass da irgendwas schief geht, ein Gerät nicht angeht oder sonst irgendwas Blödes passiert, oder?
Ja, wie es so oft ist. Dann, wenn es nicht passieren soll, dann passiert es halt doch. Und aber es ging sehr gut und das hat Spaß gemacht, genau. Das war damals.
Damit kommen wir so ein bisschen in Richtung 2007, weil wenn Georg bis dahin dachte, das ist durchaus aufregend hier, Geräte werden einmal verkauft und sind nicht mehr im Laden oder eben man muss Geräte in Berlin aufbauen, die eigentlich in Japan sind, solche Dinge. Da gab es einen Moment 2007. Hannes, du hast mir dieses Bild geschickt, hast gesagt, das wäre die Keynote 2007 gewesen.
Genau, ich saß drinnen bei der iPhone-Verkündung, genau.
Man sieht aber hier ja noch einen iPod, das ist ja kein iPhone, ne?
Naja, das war ein Mockup, also irgendwie, der Steve sagte, wenn Apple ein Phone macht, dann ist ja wohl klar, dass es ungefähr so aussehen wird.
Das tat es aber nachher natürlich nicht.
Natürlich nicht, weil wir haben was viel Clevereres. Und dann kam eben das iPhone mit dem vollen.
Und dann kam das hier, was wir dann gesehen haben. Und Georg, genau, du wirst diesen Tag in deinem Leben nicht vergessen, weil der war Hölle und Himmel zugleich, oder?
Ja, vor allem der Tag danach. Also klar, am Abend das iPhone kam, das war der iPhone-Moment, von dem man jetzt immer spricht, auch bei anderen Produkten. Das ist der iPhone-Moment. Am nächsten Tag ging ich zum Kiosk in allen Tageszeitungen vorne drauf. Also war wunderbar. Ich habe so einen ganzen Stapel an Zeitungen mitgenommen ins Büro. Stellte dann online fest, dass Reuters, ein Journalist von Reuters, geschrieben hat, dass in dem iPhone ein Intel-Chip ist. Es wurde zugleich auch Apple TV gelauncht und da war der Intel-Chip drin. Und ich habe dann mit Reuters gesprochen und die Meldung war aber schon draußen. Reuters Frankfurt hat in die Welt rausgeschickt und ich musste diese Story einfangen. Und das hat mich viele Nerven gekostet. Also es war sozusagen Coverage, Berichterstattung in den Medien ohne Ende, überall. Und zugleich dann auch noch so wieder so eine Fehlmeldung einfangen. Das war schon sehr intensiv, deswegen unvergesslich, ja.
Aber haben die Kollegen dir die Schuld gegeben, dass das passiert ist? Oder haben die nur gesagt, Georg, hilf uns, das kommt aus Deutschland, das muss eingefangen werden?
Genau, Letzteres, genau. Ja, ja, also wir haben Letzteres natürlich, sie haben gesagt, fang die Meldung einfach ein. Stimmt einfach nicht und die Börse hat eröffnet, die Wall Street, die Aktie von Intel ist gleich gestiegen. so war es damals. Wir haben sie dann auch eingefangen. Aber es hat einige Stunden gedauert und da habe ich echt geschwitzt.
Ja, ich sag mal, diese gesamte Phase auch hier, ich war noch immer außen vor, ich habe mitgekriegt, ja, die haben jetzt irgendein Telefon gelauncht, ja, habt ihr halt ein Telefon gelauncht. Ich war genau in diesem Modus. Ich hatte damals von der Telekom gab es so ein Handy, ich mochte gerne so Handys mit Tastatur, damit man schneller schreiben konnte. Das konnte man so aufschieben.
BlackBerry,
nee, kein
oder?
BlackBerry, ja. Sondern es war so ein Telekom- Communicator-ähnliches Ding irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wer der Hersteller war. Und das habe ich immer benutzt. Und immer, wenn ich es benutzt habe, hat mein Freund Udo Ehling, ein Autor, mit dem ich gemeinsam zum Beispiel Hurra Deutschland geschrieben habe und solche Sachen. Der macht sich immer um mich lustig und der ist wirklich nicht der technikaffinste Freak. Das ist der Typ, der eigentlich erst sehr spät immer drauf und eigentlich von mir mitkriegte, was du sagst, der hat ein iPhone. Und als wir dann auf einer Radreise zusammen unterwegs waren, habe ich mit meinem Handy gearbeitet und du immer mit deinem Eisenbahner-Handy, er nannte es ein Eisenbahner-Handy. Ja. Das hat mich schon ein bisschen getroffen, muss ich ehrlich sagen. Aber final betrachtet, ich kam beim iPad ja wieder zurück, habe ich das dann alles zur Kenntnis genommen. Und ich glaube, unter dem Aspekt bis heute, Kotau, ich habe zu einem Zeitpunkt X nicht mehr hingeguckt, habe ich jetzt hoffentlich oft genug gesagt, es tut mir leicht und andere waren da schneller als ich, aber ich versuche mich ansonsten halbwegs möglichst vorne zu halten. Das klappt meistens auch.
Ja, und Ich war ja bei Connect, war allerdings nicht für die Handys zuständig, sondern ich hatte ja irgendwie eben so Themen wie Modems und ISDN-Anlagen und Internet in seinen frühen Phasen und so weiter. Und das führte, also ich war immer mit Handys versorgt irgendwie, aber es führte zu einer gewissen Hackordnung. Also die schicken Nokias und Ericssons hatten natürlich immer die Kollegen selbst benutzt, die die Dinger auch testen und die im Handyressort waren. Bei mir ist dann bestenfalls noch sowas wie Siemens oder auch mal ein Hagenuck oder sowas gelandet irgendwie. Aber das war natürlich für mich irgendwie die Handy-Grundversorgung, weshalb ich dann auch am Anfang erstmal überhaupt kein eigenes Geld in die Hand genommen hatte, um mir ein iPhone zu kaufen. Ich kann mich erinnern, ich hatte tatsächlich ein iPod Touch zwischendrin, weil das war dann noch so irgendwie ein bisschen da reinschnuppern, ein bisschen diese neue Welt kennenlernen, ohne gleich irgendwie, und das war ja am Anfang nicht wirklich billig. Weißt du es noch, Georg, was das erste iPhone in Deutschland selbst mit Telekom-Subvention gekostet
Habe ich
hatte?
nicht
Ich glaube, wir
mehr.
reden schon so von 1200 Euro oder
Ja,
sowas in der Größenordnung.
es war
Ja.
schon.
Also es war schon eine Investition
Es
am
war
Anfang
schon
auf jeden
eine
Fall.
Investition. Es wurde dann gelauncht in Deutschland im November in Köln, in einem Telekom-Laden um Mitternacht. Und der erste Käufer, der hat sich gleich zwei gekauft. Und dann hat eine Radiostation, der Radiomoderator hat live berichtet, ihn gleich gefragt: Was müsste ich jetzt zahlen, um diese zwei iPhones dir abzukaufen? Und dann hat er gesagt, nee, die ist unbezahlbar. Er hat die ersten zwei iPhones, die es in Deutschland zu kaufen gab, für diesen Ruhm wollte er behalten. Und
Habt ihr noch
war eigentlich
Kontakt zu den
sehr.
Menschen? Gibt es den noch oder ist der dann aus dem Blick geraten?
Nein, nicht mehr. Er hieß Johannes. Wir haben ihn dann,
Ich war's
nein, wir
nicht.
haben ihn dann getauft, Johannes der Käufer. Und aber wir haben keinen Kontakt mehr. Ja, vielleicht schaut er uns zu, vielleicht meldet er sich wieder.
Also
Wäre eine schöne
Johannes,
Historie,
der
denn er war umzingelt. Er war umzingelt. Es waren sieben Kamerateams, drei haben live berichtet, Radiostationen, Fotografen. Es war unglaublich in diesem Telekom-Laden. Der wurde wirklich nach 2 Stunden, der wurde verwüstet. Der sah nachher aus, es war unglaublich. Aber der General Manager, Geschäftsführer von dem Telekom-Laden, der war herrlich. Der fand es super einfach. Er hat gesagt, so einen Andrang, nicht nur an Kunden und auch Journalisten, hat er noch nie erlebt. Er war wahnsinnig positiv. Und wir waren da auch mit einigen Apple-Managern. Und dann um 2 Uhr nachts sind wir dann doch ins Hotel gegangen. Wir waren langer, langer Tag. Wir waren noch in der Früh in Berlin, weil es da im Morgenmagazin auch schon ums iPhone ging. Und es war herrlich. Es war wirklich unvergessen, wie so vieles, was ich da erleben
Der
durfte.
Thorsten Saar schreibt in den
Genau.
Kommentaren bezogen auf dein Erlebnis mit der Falschmeldung, die von Reuters rausging. Das ist ja ein Pressegau. Und dann schreibt Fettsack irgendwie bezogen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass Apple halt Einfluss haben wollte, was im iTunes Store drin ist und auch inhaltlich Einfluss nehmen wollte. Da sagt er, es wäre typisch amerikanisch, Snacketei verboten, Gemetzel erlaubt. Naja, Gemetzel erlaubt ist nicht, aber es ist schon ein bisschen drollig in diesem Land, was nun gerechtfertigt ist und nicht gerechtfertigt ist. Wie gesagt, mich stört eigentlich nur der Gedanke, dass ein Plattformanbieter erzählt oder mir sagt, was ich jetzt gucken soll und was ich nicht gucken soll irgendwie. Und dann hat noch der Thorsten geschrieben, Telekom MDA, genau, so hieß
Der
mein
wird's gewesen sein.
Eisenbahner-Handy, war
Der
der
wird's gewesen
Telekom
sein, ja.
MDA. Ich habe den Namen vergessen und verdrängt. Wahrscheinlich, weil mich der Kollege Ehling immer damit aufgezogen hat, habe ich dann beschlossen, ich verdränge das jetzt. Ihr Lieben, wir sind noch immer in der Zeit so ein bisschen. Sind natürlich, wir gehen auf die 2 Stunden zu, das ist keine Frage, aber die Zuschauer haben Spaß. Also werden wir die 2 Stunden auch vollkriegen. Und ich lande jetzt bei einem Bild, was mir der Georg geschickt hat, nämlich dieses hier. Sehen wir Steve Jobs vor der berühmten Garage. So, und damit gehen wir mal
Cool,
kurz
ja.
in das Jahr 2001, weil wir sehen jetzt hier als nächstes nicht Steve Jobs vor der Garage. Das ist Hannes.
Wer mag das wohl
Genau,
sein?
da
Ne?
gab es eine Pressereise, Hannes, an die hast du auch einige Erinnerungen, ne? Und Georg, du auch.
Ja, es war eine von den Vieren, von denen ich gerade schon berichtet hatte. Das war die nach San Francisco. Es war, glaube ich, sehr früh im Jahr. Apple hatte damals seine Macworld immer ganz kurz nach der CES gemacht. Das war für die europäischen Journalisten natürlich ganz praktisch, weil man dann quasi nach dem Las Vegas-Besuch nochmal schnell nach San Francisco, Cupertino rüber. Oder San Francisco, es war ja meistens diesen Javits, nee, nicht Javits Center, wie hieß das? Egal, also auf jeden Fall.
Moscone.
Convention Center. Moscone Center, Moscone Center, genau. Und da war dann halt die Macworld. Und Georg hatte uns, ich glaube, 16 Journalisten rumgeführt. Zum einen zu der Gründergarage, also da ist dieses Foto entstanden, reihum, also alle anderen, die dabei waren. Und da sind eine Menge prominenter Namen irgendwie, aber ich will jetzt, also Dirk Ellenbeck war zum Beispiel dabei, der Helmut Spudig war dabei. Gut, weiß nicht, wie weit es den Zuschauern was sagt, aber das sind Leute, die damals halt in der Mac-Szene waren.
Aber man muss sagen, Hannes, diese Garage und das Haus gehörte damals nicht mehr Steve Jobs oder der Familie, ne?
Genau. Also wir haben reihum uns da fotografiert, aber Georg hatte schon gut damit zu tun, darauf zu achten, wie es man auf dem Foto aussieht. Bleibt bitte auf dem Gehsteig, geht bitte nicht auf die Auffahrt, weil darauf reagieren die neuen Besitzer des Hauses nämlich grätzig. Ich meine, mittlerweile hätte man es vielleicht ein bisschen einfacher, weil dann könnte man sagen, ihr wisst schon, dass jemand, der irgendwie in einem amerikanischen Haushalt über die Grenze tritt, sofort erschossen werden kann. Aber das war damals noch nicht ganz das Bild irgendwie, aber zumindest wollte Georg halt sicherstellen,
dass die nicht gestört werden,
dass sein Hühnerhaufen da irgendwie die Regeln einhält irgendwie, genau. Es war auch so, ich kann mich erinnern, du hast irgendwie eine Zeit lang in deinem, iPhone kann es noch nicht gewesen sein, aber irgendwie in irgendeinem Palm oder was du damals hattest, irgendwie rumgesucht, um die doch sehr geheim gehaltene Adresse rauszufinden. Die hast du uns auch nicht verraten, sondern ihr habt uns damals im Shuttle halt hingefahren.
Wurde die geblendet? Also musst du die Augenbinden tragen? Oder?
Nein. Nee, aber es sollte halt schon verhindert werden, dass das jetzt in irgendwelchen Mac-Zeitschriften landet oder so und dann irgendwie ein Jahr später da nicht mehr 16, sondern 3000 Leute vor
stehen. Ja, ich war an dem Tag dann auch, ich hatte 16 Journalisten, einen kleinen Hühnerhaufen zu managen und wir sind dann noch ins Headquarter gegangen, Infinity.
Oh ja, das war noch viel krasser irgendwie. Also ich kenne den Georg als wirklich total entspannten Menschen. Aber da hast du echt geschwitzt, das habe ich richtig gemerkt, weil gut, wir haben es ja auch nicht leicht gemacht. Wir haben dann natürlich auch noch so Späßchen gerissen wie, hey, lasst uns doch jetzt mal einen Mitarbeiter fragen, wann war noch mal dieses Meeting zum iMac? Und so weiter. Und
ja, und dann war es so, halt wir am Eingang hat dann ein Journalist, er wollte unbedingt online gehen, denn das Ethernet-Kabel aus dem iMac rausgezogen, der da stand, am Eingangsbereich, in sein Notebook gesteckt und hat dann irgendwie Mails runtergeladen.
Und war mal eben im Apple-Firmennetzwerk.
Ja, cool, ja, security-mäßig sozusagen. Da war ich etwas nervös. Und sind wir auch rumgegangen, ins Café Mac gegangen. Und aber war dann doch schön.
Genau, und wir haben vegane Muffins bekommen, weil Steve hatte erlassen, dass es nur veganes Gebäck in der Kantine gibt.
Und dann wart ihr natürlich im damals, glaube ich, gab es irgendwo anders schon welche? Also ich kann mich erinnern, mein erster war auch in 92 oder so, auf dem Gelände in Cupertino. Das war der
Nee, 92 kann nicht sein. Das muss
der Store?
Das war später.
Also Apple Stores.
Nee, die hatten
kamen später.
Stores
die hatten später. Die hatten etwas.
Ja gut, Cupertino hatte einen
Das Company meinte ich, Store, genau. Da waren wir drin. Aber das, was wir da jetzt sehen, ist ja was anderes. Das ist jetzt wirklich dann der Store.
Das ist ein normaler Apple Store und da war einfach der Witz, dass wir uns an der Genius Bar gegenseitig fotografiert haben, weil wir ja die Geniuses sind, also die Genialen. Die Genius Bar war ja das, wo ein Apple-Mitarbeiter, der wirklich richtig Ahnung hatte, irgendwie die Problemchen der Leute gelöst hat, also wo die dann kommen konnten, weil sich irgendwas im System verhakt hat oder weil irgendwas am Gerät nicht tat oder so. Und der war auch abgesperrt, also da bist du gar nicht so ohne weiteres reingekommen als normaler Besucher, aber wir Johnnies durften natürlich mal dahinter treten und uns wichtig fotografieren.
Und das haben auch alle dann getan. Ne? Also seid ihr überhaupt dann rechtzeitig zum Flieger gekommen? Weil wenn alle noch einkauften und sich fotografieren ließen.
Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte.
Das war...
Willst du was erzählen, Georg?
Ja, das war sehr spannend. Ich wollte nochmal hinweisen, auf dem Bild sieht man natürlich auch das rote Telefon. Das bekannte rote Telefon. Jeder Apple Store weltweit hatte ein rotes Telefon.
Aha. Warum?
Mit der direkten Verbindung wenn selbst zu der Genius nicht weiter wusste.
Genau. Ja, wenn er wirklich nicht weiter wusste, dann wurde das rote Telefon gewählt.
Okay.
Ja, wir sind dann zum Flughafen und ich hatte in dem Apple Store zwei Schweizer Taschenmesser gekauft mit Apple Logo drauf. Und die Security am Flughafen, die war da gar nicht begeistert
Aber
davon.
überhaupt nicht. Das war das.
Hattest du es im Handgepäck?
Ich hatte sie in Handgepäck. Ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Ich war.
Und ich war mit Georg gemeinsam an der Kontrolle. Ich war eins hinter ihm und da kam eine Soldatin mit Maschinengewehr im Anschlag und
Und
fand das
dann
nicht lustig.
die Security stand da mit Maschinengewehren und ich muss nochmal raus und nochmal einchecken. Und ich hatte wunderschöne Kugelschreiber dabei, auch von Apple. Und dann hat die am Counter gesagt von Lufthansa, ja, also wenn sie da drei Kugelschreiber kriegt, dann checkt sie mich schnell ein und dann sorgt sie dafür, dass ich auch noch mit meinen Kollegen in den Flieger komme.
Skandal, Bestechung.
Und dann,
Ich hatte drinnen gewartet, ich hatte im Sicherheitsbereich gewartet, aber
genau.
wollte schon mit Georg
Und wir
gemeinsam
sind
in den Flieger
beide
rein.
zum Gate gerannt, so unglaublich schnell gerannt.
Wir sind gerannt. Es war natürlich auch das letzte von
Ja,
irgendwie
natürlich war
50
es
oder
ganz
so.
hinten das Gate.
Und es kam schon zum dritten Mal über den Lautsprecher die Ansage: Passengers Albrecht and Rückheimer, please immediately come to Gate
Immediately,
100.
aber wirklich
Und
immediately.
wir sind gehektigt und dann war so ein Betrester da von irgendeiner anderen Airline. Are you those guys? I don't think you're gonna make
Ja,
it.
das war wirklich.
Und also für mich war es das erste Mal, dass ich an einem leeren Gate angekommen bin von dem Interkontinentalflug, wo alle wirklich schon gebordet waren, wo die Flugbegleiter höchst nervös da standen und sagten, also wenn wir nicht euer Gepäck hätten ausladen müssen, wären wir jetzt schon lange weg.
Ja. Und dann gingen wir rein und dann bekamen wir diese Blicke. Ah, die hunderte Augen beobachten dich, das sind die zwei
Wir
Idioten,
waren ganz
wieso es
brav
hier nicht
Eco gebucht,
weitergeht.
also nichts mit Business Class vorne,
Ja,
sondern
ja.
relativ weit hinten. Und dann durftest du erstmal vorbei definieren an schätzungsweise 200 Passagiere, die
Ach, es war der
begeistert waren,
Wahnsinn.
dass
Es war
sie
der
jetzt
Wahnsinn.
eine halbe Stunde auf ihren Abflug warten, weil diese Idioten es
Und
irgendwie nicht
die
hingekriegt haben.
Journalistenkollegen waren ja auch an Bord. Die waren ja auch eingecheckt, weil
Die Teile von denen waren da
waren auch
auch
nicht
mit dabei,
begeistert,
nehme
nehme ich
ich
an,
auch
ne?
gedacht, was machen es denn? Aber war lustig, ja.
Also ich habe
Das
hier noch
war
ein Bild von dem
Oh ja.
Flughafen San Francisco, wenn ich es richtig weiß.
Nee, das ist vorher von der Keynote, aber es hätte ähnlich
Okay.
aussehen können. Das ist von der iPhone-Keynote, weil da war tatsächlich der Claim, the first 30 years were only the
Ah,
beginning.
okay, alles klar.
Und das stimmte. Also damals klang das natürlich wieder sehr vollmundig, aber es stimmte wirklich. Ja. Almost forgotten, deserted history,
yesterday's future, fading from view. Jetzt muss ich gleich noch mal kurz allen reinen Zuhörern etwas erklären. Während der Sendung, die ja auf YouTube eine Live-Sendung war, konnten Zuschauer auch Kommentare und Fragen loswerden. Und ein Zuschauer hatte wohl ganz genau hingeguckt, als er das Bild von Steve Jobs vor der Garage gesehen hatte. Denn da sah man eine wirklich monströse Antennenanlage auf dem Dach der Garage. Darauf bezieht sich das nun folgende in diesem Podcast.
Ich muss doch schnell ein Bild zeigen, weil es da einen Kommentar dazu gab. Und zwar haben wir einen extremst aufmerksamen Zuschauer, der geschrieben hat als Kommentar bei diesem Bild hier. Ich mache das mal groß, sonst sieht man es gar nicht. Geile Antenne am Kamin. Vielleicht war das eine WLAN-Versuchsantenne, Georg. Also.
Nee, das war aktive Vermeidung von Cable TV.
Ja, genau, das kann natürlich auch sein, dass er das gemacht hat. Aber ich fand interessant, dass jemand bei unseren Zuschauern, Fetzer war das auch gesehen hat irgendwie. Also dieses, weil mir ist es tatsächlich gar nicht aufgefallen. Und ich habe mir das Bild ja öfter angeguckt, als ich es eingebaut habe. Gut, und das also dazu. Jetzt ist es ja so, dass ihr habt es dann geschafft, diesen Flieger, seid auch zurückgekommen. Ihr habt ein iPhone, ihr habt den Store gesehen, ihr habt alles Mögliche angeguckt. Aber Hannes, ich glaube, uns beide hat interessiert, wie das eigentlich so das Verhältnis mit Steve Jobs war, wenn man dort gearbeitet hat. Du, Hannes, hast ihn ja, glaube ich, auch nur einmal kurz erlebt, ne?
Ich habe eine Anekdote, soll
Ja,
ich die
mach
gleich
mal.
jetzt erzählen? Gerne. Also dank Georg auch irgendwie saß ich 2001 bei einer dieser Reisen, ich glaube, es war in dem Fall die von New York, irgendwie mit in einer relativ kleinen Q&A. Da waren so 20, höchstens 30 Journalisten, die mit dem Apple-Management reden konnten. Da waren der Steve Jobs, da waren der Phil Schiller, noch zwei andere, krieg's jetzt gerade nicht mehr zusammen. Und es ging damals um die Erweiterung von Sherlock, die dann schon in macOS 10 reingebaut wurde. Und ganz am Anfang war Sherlock ja so ein bisschen auch wie so ein Google gedacht. Also du konntest ja auch Kinoprogramme abfragen und die Restauranttipps holen und so weiter, aber alles nur in den USA. Und meine Frage an dieses Panel war dann irgendwie, hey, hier sind europäische Journalisten, wir hätten das in Deutschland auch gerne, wann kriegen wir es denn? Und Steves Antwort war, ja, das wird schwierig, weil wir haben keine Dienstleister vor Ort, wir bräuchten eigentlich Partner, die uns das aber am besten gleich für ganz Europa von Norwegen bis Italien, von Spanien bis Polen irgendwie liefern. Und ich so in meiner Rolle als Journalist notiere halt die Antwort und denke, ja, schade und so weiter. Jahre später, Jahrzehnte später, wo der Unternehmer in mir ein bisschen erstarkt ist, dachte ich mir, was warst denn du für ein Idiot? Warum bist du nicht nach dieser Session zu Steve hingegangen und hast gesagt, lass uns reden? Ich suche dir einen Freelancer-Netzwerk zusammen. Wir kriegen das gestemmt. Ich brauche nur mal eben 30 Millionen von dir und dann machen wir Sherlock Europe. Wäre auch ein Karrierepfad gewesen, war es dann aber nicht.
Ja,
weiß auch nicht, ob er eingeschlagen hätte. Was sagst du, Georg? Hätte ich da eine Chance gehabt? Oder hätte er nicht gleich vor dem Aufzug wieder rausgekickt?
Nee, hätte man schon machen können, natürlich. Doch.
Okay. Ja, da gehen sie hin, meine 30 Millionen. Okay.
Aber Sherlock war praktisch eine Art eingebaute Suchmaschine sozusagen, wie Finder oder genau, so ähnliches, genau, aber halt ein bisschen breiter gedacht irgendwie. Wir müssen jetzt langsam trotzdem ein bisschen auf die Zeit gucken bei aller Begeisterung, weil wir ja schon einiges jetzt erzählt haben an Geschichten. Georg, du hast selber aber auch nicht wirklich jemals lange mit Steve Jobs reden können. Ne? Das war immer nur Briefing, nein, klären und wieder weiter, oder?
Genau, das war ich immer nur kurz. Klar, er ist auch ein vielbeschäftigter Mann. Mhm. Aber man hat ja im Laufe der Jahre dann schon auch gemerkt, sozusagen, dass er weiß, was er tut und was er will. Und es war einfach sozusagen sehr beeindruckend, so einen Chef an der Spitze zu sehen. Und ich habe dann auch einige Interviews organisiert. Und das war schon immer intensiv, weil die Journalisten sich natürlich auch gut vorbereitet haben, weil er hat auch gute Rückfragen gestellt. Also ein Journalist kam mal raus und da sagte, ja, ich dachte eigentlich, ich stelle die Fragen. Aber er hat dann sehr sehr gut auch nachgefragt. Er war da einfach schon.
Er war auch sehr fokussiert, ne?
Sehr fokussiert. Er hat auch sehr fokussiert. Da erinnere ich mich, iTunes Lounge 2004, London, iTunes Store für Deutschland, Frankreich, England. Ich habe ihm Briefing geschrieben über den deutschen Musikmarkt. Und als er dann nach der Keynote mit Alicia Keys im Raum stand.
Der Musikerin,
waren,
ne?
Waren ungefähr 100 Journalisten um ihn rum. Es war ein Gewurle, es war der Wahnsinn. Alicia Keys hatte einen 2,10 Meter großen Leibwächter, bulliger Typ. Das brauchte es aber auch in dem Gewurle. Und dann ist heute, das ZDF hat ihn interviewt und der Redakteur stand aber so weit weg, er musste seine Fragen richtig schreien, es war auch laut. Okay. Und der Tonmann hat seine Angel dann über ihn gehalten und Steve hat aber ganz konzentriert geantwortet, wahnsinnig fokussiert, hat die wichtigen Zahlen gebracht. Und das war wirklich gut. Also in so einem Gewurle, wo es so geht, ganz fokussiert die Message rüberbringen. Beeindruckend war das, ja.
Wir müssen jetzt kurz vor Schluss noch zu einer Sache kommen, bei der ich glaube, dass für dich auch ein ganz besonderer Tag war, lieber Georg. Nämlich, es gab einen Tag, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, zuerst gab es mal diese Keynote, wo plötzlich Bill Gates auf der Leinwand erschien. Und dann gab es eine Keynote, da hieß es plötzlich auch übrigens, Apple macht jetzt was mit Intel. War das für dich ein Katastrophentag? Weil du warst ja vorher bei Intel, warst plötzlich da, jetzt holt dich dein alter Arbeitgeber nach Jahren wieder ein. Oder wie war dieser Tag für dich, als der Power-PC Apple-Wechsel zu Intel angekündigt wurde?
Ja, der Tag war super. Das war ein super Tag. Und zwar begann damit, dass mich einige Intel-Kollegen schon in der Früh anriefen, Georg, da ist heute irgendeine News. Wir wissen aber nicht genau, was. Keiner sagt was. Bei uns auch. Was ist da los? Und ich habe gesagt, schauen wir mal. Abends zu deutscher Zeit kommt die Keynote. Schauen wir mal. Und dann war es so, es wurde announced, dass eben Apple auf Intel-Prozessoren setzt. Es gab ein Team, was jahrelang schon bei Apple gearbeitet hat, damit es reibungslos geht. Und klar, mich haben so ein paar aus der Mac-Community, die sehr aktiv war, haben mir ein paar gesagt, ja, Power-PC und so, muss jetzt da dieser Wechsel sein. Manche Journalisten haben gesagt, ah, jetzt wissen wir, Georg, wieso du von Intel vor Jahren zu Apple gehst. Das muss ja auch vorbereitet werden. Also das war auch unvergessen, diese Keynote, ja.
Ich glaube, das wäre Zeit gewesen für viele Verschwörungstheorien. Der Georg Albrecht war die Vorhut von Intel, hat sich alles angeguckt und dann hat Intel übernommen sozusagen. Aber so schlimm kam es dann nicht. Also in heutigen Zeiten hätten wir wahrscheinlich, keine Ahnung, 50.000 Videos auf YouTube, die genau das behaupten würden in verschiedenen Varianten.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
Aber dann, muss man sagen, ist ja so 2011, Steve Jobs stirbt und du gehst zu Lenovo. Hannes, da hat dich vor allen Dingen interessiert, was das für Georg bedeutet hat, ne?
Ja, ein Jahr später ist, glaube ich, Georg gegangen, aber deshalb hatte ich mich so ein bisschen gefragt, ob du da schon so einen Kulturwandel wahrgenommen hast bei Apple. Ich meine, der kam sicherlich, aber er kam wahrscheinlich auch langsamer, oder war das eigentlich nach Steves Tod unmittelbar schon spürbar im Unternehmen?
Nein, das war nicht spürbar. Also ich war bis 2012 bei Apple und fing dann 2015 bei Lenovo an, also da war eine gewisse Zwischenzeit. Aber die Unternehmenskultur war durch Steve sehr stark geprägt und da war kein Wandel irgendwie festzustellen. Nee. Und ich fing dann eben 2015 bei Lenovo an, die gefragt haben, ob ich mir das vorstellen kann, bei ihnen zu sein. Und dann ging wieder eine weitere Reise.
Vielleicht für alle, die es nicht wissen, interessanterweise noch anzumerken, ist, Lenovo hat ja von IBM dann im Prinzip den ganzen Gerätemarkt übernommen.
Genau.
Also IBM hat sich ja dann total auf Server und Infrastrukturen konzentriert und alles, was früher mal IBM ThinkPads waren dann Lenovo.
Genau, und auch dann 2014 hat Lenovo Motorola gekauft und aber auch von IBM die Server- und Storage-Sparte. Und hatte eine irrsinnige Bandbreite an Produkten. Mhm. Also durch Motorola Smartphones, Watches und sind auch der größte PC-Hersteller der Welt und war natürlich dann auch was sehr Spannendes sozusagen, da fast 10 Jahre für Lenovo zu arbeiten. Ja.
Ja. Lass uns noch einen kurzen Ausflug machen, der mich interessiert, nämlich Apple heute und wo geht's hin? Apple hat es ja nicht ganz leicht. Apple hat immer wieder mutige Entscheidungen getroffen, auch später unter Cook. Aber die KI-Geschichte scheint nicht ganz so zu laufen. Es gibt noch ein paar andere so Rumpler. Was glaubt ihr? Und Georg, vielleicht fängst du an. Wo wird Apple aus deiner Beobachtung, deiner Erkenntnis, aus den guten Zeiten und schlechten Zeiten, wo wird Apple hingehen?
Also Apple wird immer ein Technikpionier sein, ganz klar. Der sehr innovativ ist, der sich vieles anschaut, muss nicht immer der Erste sein, sondern eigentlich eher beobachtet, was tut sich im Markt, was geschieht. Wenn Apple dann ein Produkt bringt, dann ist es ein Produkt, was ein Game Changer sein muss und was sozusagen der Community, aber nicht nur der Community, sondern einfach den Kunden wirklich einen entscheidenden Vorteil bringt und wird immer sehr, sehr innovativ bleiben. Da bin ich absolut überzeugt. Ja.
Okay. Hannes, was denkst du?
Ja, also es gab ja Beispiele, und das ist mir jetzt gerade auch wieder in den Kopf gekommen, irgendwie. Man hatte sich ja nach dem iPod und dem iPhone so ein bisschen dran gewöhnt, wenn Apple eine neue Gerätekategorie vorstellt, dann schmeißt es eine Branche um, dann rettet es irgendwie. Die Musikindustrie hat es ja definitiv gerettet letzten Endes, auch wenn natürlich jetzt heute ein Künstler nicht mehr irgendwie einen Dollar, sondern noch ein paar Cent pro Track kriegt, aber immerhin. Wir Journalisten dachten, als das iPad kam, das wird jetzt mit der Zeitschriftenbranche ganz genauso laufen irgendwie. Jetzt kommt irgendein toller Pressestore oder irgendwas und dieser Verfall von Printauflagen und so weiter wird dadurch total umgekehrt werden, war nicht der Fall. Dann kam eine Apple Vision Pro.
Die Brille, ne?
Die Brille, wo dann schon so ein bisschen die Skepsis überwog, weil das Ding halt auch sehr, sehr teuer war, aber wo auch viele dachten, okay, jetzt wird Apple diesen kompletten Augmented Reality, Virtual Reality Bereich umkrempeln, ist auch nur so halb gelungen irgendwie. Auf der anderen Seite, weil du so sagtest, die kriegen es mit KI nicht so hin, ich finde das ja ein Stück weit nachvollziehbar und ein Stück weit auch hochsympathisch, weil die mit KI erfolgreich sind, Google vor allen Dingen, sind es halt deshalb, weil sie auf Datenschutz, auf Urheberrechte einen feuchten Kehricht geben, während Apple halt versucht, eine Lösung zu finden, die das noch ein Stück weit beherzigt irgendwie. Das macht es unglaublich schwer. Und deshalb braucht es auch einfach länger. Jetzt kriegt es natürlich fast diese romantische Sichtweise wieder einen Dämpfer, weil die letzte Lösung war ja, wir machen es jetzt doch mit Google und bauen einfach Gemini ins System ein. Also da wäre mir tatsächlich noch ein Jahr länger drauf warten und dafür eine saubere Lösung, die ein bisschen mehr Rücksicht auf die privaten Daten der Nutzer nimmt, eigentlich die liebere gewesen. Andererseits gibt es Marktrealitäten und allzu lang zurückfallen können sie natürlich auch nicht. Ansonsten bin ich voll bei Georg. Die Erwartungshaltung ist immer noch, wenn Apple was macht, muss es einfach sitzen und muss es einfach cool sein. Ja.
Von damals bis heute, eine schöne Zeitreise, schreibt die Barbara, toll auch mit den alten Fotos. Und der Thorsten schrieb noch, zum Abschluss, ganz tolle Sendung, kurzweilig und irre informativ mit tollen Stories, klasse von euch dreien. Wir haben immer noch Zuschaltungen, aber wir sind jetzt nach 2 Stunden am Ende. Also wir könnten noch einiges erzählen. Hier sehen wir dann nochmal die beiden, die die Zeitreise mit mir gemacht haben jetzt, der Hannes und der Georg aus dem Jahr 2000.
Du hast gesagt 2001
hast du gelesen. Ja, genau, 2001 hast du hingeschrieben. Also gehe ich von aus.
Locker 25 Jahre
dazwischen. Genau, also war praktisch gerade erst gestern. Und man sieht ja auch, es hat sich ja kaum einer von uns wirklich verändert. Ist ja alles beim Alten geblieben. Georg, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und dass du dir die Mühe gemacht hast, für uns diese Geschichten nochmal nachzugucken. Man hat ja dann doch, glaube ich, eine ganze Reihe von Punkten. Oh, wie war das nochmal ganz genau? Hast du alles gemacht? Du hast Bilder geschickt. Wir haben 3 Techniktests gemacht, damit auch alles klappt. Es war großartig, dass du die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, viele deiner Freunde finden es genauso großartig. Und auch wenn jetzt immer noch Leute einschalten, wir machen jetzt Schluss für heute. Der Fetzack bedankt sich für den unterhaltsamen Abend. Ich habe geahnt, dass es ein Abend wird. Darum haben wir gleich gesagt, im Notfall 2 Stunden. Aber jetzt gehen wir alle ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen. Nicht zusammen, jeder dort, wo er gerade ist. Weil der eine hat dies zu tun, der andere hat jenes zu tun. Ich habe auch was zu tun. Aber hat alles mit einem idealerweise netten Abend, ein bisschen was trinken, in den alten Zeiten schwelgen zu tun. Danke euch allen fürs Dabeisein. Danke für die Zeit.
Ich kann mich bei Georg nur anschließen, bei dem Dank an Georg und natürlich danke auch an unser tolles Buch.
Genau, danke euch und falls ihr nicht genau wisst, was wir gerade als nächstes tun, es gibt einen Newsletter, den könnt ihr auch jederzeit benutzen und da könnt ihr dann Wissen erfahren, was bei uns sich so alles tut. Ich mache jetzt die Kommentare aus, bin froh, dass es alles geklappt hat, 2 Stunden, seit heute früh um 6 an der Sendung beim Vorbereiten, also vorher auch schon, aber da die letzten Sachen machen. Ich ganz ehrlich, ich bin froh, jetzt ist es vorbei. Macht's gut, bis bald, tschüss. Almost forgotten, did you say history? Yesterday.